Es begrüßen Sie Sigurd Brinkmann und
Clarisse Gosset.
Für unsere 11. Ausgabe haben wir uns mit Pascale Hugues getroffen. Sie lebt seit bald 30 Jahren in Berlin als Korrespondentin und Kolumnistin für französische und deutsche Zeitungen und als Autorin von mittlerweile 6 Büchern. Staunend, forschend und oft erfrischend ironisch reflektiert sie in ihren Texten die Mentalität der Deutschen. Wie gut Pascale Hugues versteht, Zeitgeschichte von unten zu erzählen, hat sie mit ihrem Buch »Ruhige Straße in guter Wohnlage« bewiesen. Die Ruhige Straße ist die Schwäbische Straße im bayerischen Viertel von Berlin. Jahrelang hatte Pascale Hugues dort ihr Zuhause und sie befragte Nachbarn, von denen einige auf fast ein ganzes Jahrhundert zurückblicken konnten. Im Französischen heißt ihr Buch »La Robe de Hannah«, »Berlin de 1904 à 2014«.
Pascale Hugues ist für diese dokumentarische Erzählung mit dem Europäischen Buchpreis und dem Prix Simone Weil ausgezeichnet worden. Großen Erfolg hatte sie auch mit einem Buch über ihre Großmütter, Macht und Mathilde. Beide starben 2001, kurz vor ihrem 100. Geburtstag, und beide kannten sich seit ihrem 6. Lebensjahr. Die mütterliche Linie war deutsch, die väterliche französisch. Elsässisch war ihre gemeinsame Sprache. Pascale Hugues kommt aus Straßburg und dorthin kehrt sie mit ihrer jüngsten Publikation zurück.
Bei Umzügen gehen Dinge verloren oder kaputt. Für Pascale Hugues kein Anlass zur Traurigkeit. Sie macht sich nicht viel aus Gegenständen, Andenken und Kleinkrams, den man so mit sich durchs Leben schleppt, von Wohnung zu Wohnung. Alle paar Jahre wird bei ihr aussortiert. 2 Dinge blieben auf der Route von Frankreich nach Großbritannien und dann nach Bonn und Berlin jedoch unangerührt. Ein Fotoalbum aus der Grundschulzeit und ein Poesiealbum. Sie sind der Stoff, aus dem die Idee für das neue Buch entstand, Mädchenschule. Pascale Hugues versucht, das Porträt einer Generation von Frauen zu zeichnen, die in den Jahren 1959 und 60 geboren wurden.
Ich suche nach 22 kleinen Mädchen, Fiette, wie man sie damals noch nannte. Ich suche nach einem Wäscheduft, zart wie ein Mähglöckchenstrauß, nach einer Zahnspange, einer rotziger Nase, Mundgeruch, einem Muttergottes-Medaillon auf einem Schrickpulli, einer kristallklaren Stimme, einem epileptischen Rotschopf, nach einer Krakelschrift, dem Geruch nach der Lotion Marie-Rose, die einem Kopf voller Läuse den Garaus machen soll, einer karierten Bluse, einer kindlichen Eifersucht, einem Mittelscheitel zwischen 2 Zöpfen, einem fetten Elsässer Akzent, wie man bei uns zu Hause sagte, und das war kein Kompliment. Grauen, um die Waden geringelte Socken, eine Kruste auf geschnürten Knien, Mercurochromjod. Ich trage Buchstücke zusammen, die eine ganze Epoche ausmachen. Ich suche nach unserer Kindheit, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Ich möchte ein Gruppenporträt meiner Generation herstellen.
Und die ist, wie Pascale Hugues schreibt, zu spät geboren, um Kinder der Nachkriegszeit zu sein, und zu spät geboren, um 68er zu sein. Die Barrikaden im Quartier Latin, das war nur was für die Großen. Und Woodstock mit Happenings im Schlamm blieb eine schleierhafte Angelegenheit. Stattdessen pinselten die Mädchen gute Wünsche ins Poesiealbum, austauschbare Sätze über Freundschaft und überschwängliches Lob der Ehrlichkeit, der Anstrengung und der Geduld.
Sei wie das Veilchen im Moose, sittsam, bescheiden und rein, und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will sein.
Glück kommt im Poesiealbum allenfalls im Konjunktiv vor. Verzicht hingegen wird gepriesen. Selbstquälerische Ermahnungen gab es gratis.
Eines Tages wirst du vor 2 Wegen stehen. Der eine mit weichem Sand bedeckt, der andere mit harten Steinen. Nimm den weniger schönen, denn er führt dich zum Glück.
Dieses Poesiealbum existiert in Frankreich nicht. Das ist ein Erbe im Elsass der deutschen Zeit. Ich habe das Gefühl, dass die protestantische Moral ganz, ganz, ganz prägend ist. Also diese Zitat, die Sie gerade gelesen haben, das ist Protestantismus pur. Und die Katholiken würden vielleicht mehr sagen, ja, warum nicht den einfachen Weg, der führt auch ins Glück. Und ich habe auch gedacht, verdammt, was ist das für eine Anweisung? Das ist doch ganz schrecklich. Warum kann man sich das Leben nicht versüßen und den einfachen Weg nehmen? Warum muss man büßen auf dieser Erde? Das ist sehr, sehr protestantisch, ja.
1968 hat die damals 9-jährige Pascal Mitschülerinnen eingeladen, Verse in ihr Poesiealbum zu schreiben. 50 Jahre später sehen sich die ehemaligen Schulkameradinnen auf der Terrasse eines kleinen Hotels am Fuß des Straßburger Münsters wieder. Die Befürchtung, man würde vielleicht da sitzen, sich verlegen mustern und nichts zu erzählen haben, verfliegt schnell.
Ich habe das Gefühl, dass diese Grundschuljahre sehr, sehr wichtig sind. Und das ist wirklich die ganz frühe Kindheit. Und die Erinnerungen waren immer da und die sind wirklich hochgetaucht, also durch das Schreiben. Und diese Mädchen, man hat so, bei jeder Vorname habe ich eine Assoziation, also eine kleine Erinnerung. Und die Essenz von jeder ist geblieben auch. Also Giacomina, die ist sehr frosch und sehr selbstbewusst und fast zu selbstbewusst. Die war auch aufmüpfig und stark damals. Und Françoise, die ein bisschen schüchtern war, aber ganz stark im Kern, das ist ihr auch geblieben. Also ob es ein Wesenskern, der sich nicht ändert im Laufe des Jahres, da bin ich überzeugt und das habe ich auch wiedergefunden.
5 Jahre lang haben die Mädchen die Sainte-Madeleine-Schule im Cruteneau-Viertel besucht. Der Schulname ist katholisch, die Einrichtung war aber eine öffentliche. Pascal wuchs in der Straßburger Altstadt auf. In einem denkmalgeschützten Haus aus dem 17. Jahrhundert mit Volutengiebel, Efeu, Schmiedeeisen und gepflastertem Innenhof. Ganz nahe die Ill und die Brücke, die sie überqueren musste, um zur Schule zu gelangen.
Das Viertel Cruteneau war damals also fast wie ein Slum, also sehr arm. Alte Fachhäuser und Hinterhöfe, die Toilette war oft im Hinterhof, man musste runter und im Hof, um zur Toilette zu gehen. Kein heißes Wasser, ganz ans Eng, die Fassaden so zerbröckelt, also richtig ein sehr armes Viertel. Und die Mädchen haben da gelebt und dann Ende der 60er, Anfang der 70er kommen die ersten Plattenbauten um Straßburg herum und die Familie ziehen da um und das ist Luxus. Da gibt es heißes Wasser, also es gibt mehrere Zimmer, es gibt ja ein Badezimmer, das kannten die alle nicht. Ja, man hat sich gewaschen über den Waschbecken in der Küche, über die Spüle in der Küche.
Und diese Lebensbedingungen der Mitschülerin, die sind Ihnen aber erst sehr viel später eigentlich bewusst geworden? Oder wie war das aus der kindlichen Wahrnehmung, wenn Sie sich daran erinnern?
Also als Kind weiß man das nicht. Ich dachte, die leben alle wie ich. Und ich habe das erfahren, als ich sie wieder getroffen habe. Wir saßen an einem Tisch und dann sagte Giacomina, quer über den Tisch hat sie geschrien, du warst sowieso eine Privilegierte. Und das war wie ein Schlag für mich. Ich wusste das nicht. Und dann haben sie beschrieben, wie die zu meinem Geburtstag kommen. Und wir hatten eine große Wohnung in einem Altbau mit riesen Decken und Spielzeuge und mein eigenes Zimmer. Und meine Mutter war sehr elegant und trug nie einen Kittel, wie die Mütter damals. Und das war für die, bei mir war ein Schloss. Also sie beschreiben das als ein Schloss. Und da habe ich wirklich gemerkt, wie privilegiert ich war. Also mein Vater war Architekt, meine Mutter hat gelehrt in eine Schule. Die hatten beide studiert, die waren belesen, man ging ins Theater, es gab Bücher überall. Dass das nicht die Normalität war, war mir als Kind fremd. Ich wusste das nicht. Und das war natürlich ein großes Privileg. Da hat Giacomina recht, so groß zu werden.
Gleichzeitig ist die Mutter diejenige gewesen, die in gewisser Weise eine Brücke gebildet hat. Es gibt ja diesen einen Moment im Buch, wo es heißt, die Mutter ist eigentlich die Hauptperson des Poesiealbums. Die anderen Kinder, die in sehr unterprivilegierten Verhältnissen mit Not aufgewachsen sind und in der Enge, haben es gemocht, dass diese Mutter sich direkt an sie wendet, dass sie auch manchmal, wenn sich das ergab, nach Hause gekommen ist in die Familie und ganz natürlich da saß. Und
ja, also meine Mutter war sehr offen und sehr sozial und wahrscheinlich auch von einem schlechten Gewissen geprägt. Also man muss sich erinnern, es war aus dem Poesiealbum draußen 68 Und da war das Pflicht der Bürgertum, die Armen, die das Proletariat zu helfen. Also es war eine 68 eine sehr, sehr moralische Bewegung. Und meine Mutter war sehr geprägt davon. Sie wollte unbedingt helfen. Und sie hat zum Beispiel die Schulreise, also das Klassenfahrt in die Berge von Anna Maria bezahlt. Das wusste ich nicht. Ich weiß nur, dass ich bei Anna Maria zur Kommunion eingeladen war. Aber das war ein Weg für den Eltern, meine Mutter zu bedanken. Ich und meine Mutter waren da eingeladen. Und ich weiß auch, wie meine Mutter, das kann ich mich sehr gut erinnern, wie sie diese ganze Spanier, obwohl sie kein Spanisch sprach, umgewickelt hat und gesprochen hat und sich sehr, sehr wohl gefühlt hat und auch sehr geliebt war, weil sie sehr, so offen war. Aber ich glaube, das hat sehr viel mit 68 zu tun. Meine Mutter hatte ständig ein schlechtes Gewissen, dass sie privilegiert war. Das war hart für sie. Und durch diese Wohltaten hat sie das kompensiert.
Anne-Marie war eine von drei spanischen Mitschülerinnen. Zwei kamen aus Nordafrika, eine aus Italien und der Rest mehrheitlich aus dem Elsass. Es gab 4 Pascals, 2 Martins, 2 Catherines, eine Beatrice, Dominique, Elisabeth, Françoise und so weiter. Beim ersten Wiedersehen nach 5 Jahrzehnten gönnte sich Giacomina einen großen Auftritt. Sie kam eine Stunde zu spät und erinnerte die Runde daran, dass italienische Einwanderer in ihrer Kindheit als Macaroni beschimpft wurden. Heute ist sie CEO eines Marmorunternehmens der Spitzenklasse. In ihrem Buch Mädchenschule hält Pascal Hug diese Beobachtung fest.
Giacomina erzählt, sie ziehe um die Welt, um die Häuser ihrer superreichen Kunden von Dubai bis Rio mit Marmor auszustatten. Da sieht Françoise alt aus mit ihrer Busreise nach Verona. Und Pilar, die mit ihren 14 Tagen China vom Betriebsrat organisiert angeben wollte. Plötzlich verstummt Giacomina, um uns Zeit zum Staunen zu lassen. In den Reihen macht sich Spannung breit. Pascal W. ergreift das Wort. »Ich habe dir meine Barbie-Puppen geschenkt, weil du zu Hause keine Spielsachen hattest. Weißt du noch?« Giacomina erinnert sich nicht daran. »Es gibt nicht nur das Geld, um seinen Erfolg unter Beweis zu stellen«, zischt Janine empört. »Sie möchte, dass wir zur Abwechslung ein wenig über unser Privatleben sprechen. Ein Terrain, auf dem sie mit ihren 40 Ehejahren punkten könnte.«
Äußerst fein beschreibt Pascal Hug die entstehende Gruppendynamik zwischen den ungleichen Schulfreundinnen von damals und wie schnell alte Rollenmuster aktiviert werden können. Dass die kleine Giacomina heute eine so unabhängige, mondäne Frau ist, reizte die anderen.
Also Giacomina kommt aus den Apulien und die kommt mit ihrer Familie, da sind 8 Kinder. Und die landen dann in Straßburg in eine 40 Quadratmeter Wohnung, ganz, ganz feucht und desolat. Und man kann sich vorstellen, 2 Eltern, 8 Kindern in diese winzige Wohnung. Der Vater war Maurer und peu à peu gründet der Vater eine Firma für Karren. Die Firma ist sehr bekannt im Alsass und arbeitet, das ist das absolute Ethos. Giacomina ist nur am Arbeiten, immer noch. Und sie übernimmt, wenn der Vater stirbt, übernimmt sie die Firma und transformiert sie in eine Luxusfirma für Marmor. Also sie baut Badezimmern, Wohnungen überall um die Welt und ist ziemlich wohlhabend geworden und hat vor allem einen sehr, sehr reichen Mann, der ein bisschen älter ist als sie oder ziemlich älter, geheiratet. Und die leben auf einem Hügel in so ein Haus, die aussieht wie ein Schloss, aber alles nachgebaut, ein bisschen à la Tati, mein Onkel, ja, überall, also mit Hollywood-Treppe und Swimmingpool und Hammam und alles ein bisschen falsch alt, alles ein bisschen kitschig, mit so einem Jardin à la Française, man hat das Gefühl, sehr möchte gern, ja. Und die hat die anderen Mädchen richtig genervt, weil sie so protzig ist und sie will zeigen, wer sie ist und was sie geschafft hat. Und das erste Mal, als wir uns getroffen haben, kam sie an, natürlich zu spät, und sie war wie eine laufende Chanel-Werbung. Also die Sonnenbrille war Chanel, die Tasche war Chanel, die andere Tasche war auch Chanel und alle guckten das an und waren sehr genervt. Und ich habe dann sie besucht und wir haben lange in ihrer Küche dann abends gesprochen. Dann hat sie mir ihr Leben erzählt. Und dann habe ich verstanden, warum sie das so zur Schau stellte. Und sie wollte zeigen, dass sie es geschafft hat. Sie kam aus so arme Verhältnisse und es gab so ziemlich viel Rassismus gegen Italiener in den 60er Jahren in Frankreich. Und sie wollte sich rächen, also zeigen, ja, ich habe es geschafft und ich möchte es jetzt zeigen. Und von da an ist sie mir sehr, sehr sympathisch, also sie hat viel Zärtlichkeit für Giacomina.
Pascal Hugues hat in den Zwiegesprächen oder am Tisch in der Gruppe tiefe Einblicke in die Lebensverhältnisse ihrer ehemaligen Mitschülerinnen gewonnen. Sie weiß von verborgenen Wünschen, von Zweifeln, von alten Verletzungen und von ihrem Glück. Niemanden zu verletzen mit dem, was sie in Mädchenschule preisgibt, war die Richtschnur beim Schreiben. In einer Zeit, in der so getan wird, als wäre die vielfach erzwungene Mobilität ein Gewinn, fasziniert die Sesshaftigkeit der Freundin. Und die sagen ihr:
Aber dann, wenn du in Rente gehst, dann kommst du wieder nach Hause, du kommst wieder nach Straßburg. Und ich bin sehr gern in Straßburg, es ist ausgeschlossen, mein Leben ist hier jetzt. Wer weiß wo in 10 Jahren, aber definitiv nicht zurück nach Straßburg. Und das ist diese Leben, die mein Leben, die in so Stückchen, also lange in London, dann in Bonn, dann in Berlin, aber dann auch Reisen, so, das ist für die, es ist kaum vorstellbar. Und dann habe ich noch keine Enkelkinder und die haben alle Enkelkinder natürlich seit langem. Also manche Enkelkinder sind so alt wie meine Kinder. Das ist alles verschoben und ganz, ganz anders.
Pascal Hugues hat eine wahre Gratwanderung vollzogen. Man spürt ehrliche Zuneigung und Loyalität. Gleichzeitig versteckt sie nicht, dass sie in ihrem Leben andere Prioritäten setzt. Ihre Altersgruppe empfindet sie als eine bedeutungslose Generation, als unförmige demografische Kohorte, die jetzt auf die Rente zusteuert und nie wirklich gekämpft hat, die profitiert hat vom Wirtschaftswunder und zurzeit mit dem Vorwurf klarkommen muss, sie habe rein gar nichts getan, um die Ausbeutung und den Ruin unseres Planeten aufzuhalten. Pascal Hugues erinnert mit ihrem Buch daran, dass fast alle Freundinnen der ersten Schuljahre mit 14 anfangen mussten, Geld zu verdienen. Beim Lesen denkt man, es sind Frauen, die niemandem etwas weggenommen haben, die in ihrer Klasse eingesperrt waren durch ein selektives Schulsystem wie auch die gesellschaftliche Ordnung. In dem Buch Mädchenschule gibt Pascal Hugues ihnen ein Gesicht.
Es war nicht üblich, also gar nicht üblich, dass ein Mädchen oder die Jungs auch, also studierten in diese Familien. Ne? Also Anna Maria mit 14, die fahren wieder nach Spanien und dann sagt sie, sie würde gern aufs Gymnasium gehen und die Mutter sagt, auf gar keinen Fall, du musst jetzt Geld verdienen, du musst die Familie helfen. Und dann arbeitet sie als Telefonistin und sie ist wirklich wunderbar. Sie spricht fließend und fehlerfrei schriftlich und mündlich 4 Sprachen, also Spanisch, Französisch, Deutsch, weil sie jetzt in Wien lebt, und Englisch, weil sie lange Au-pair-Mädchen in England war. Und die hat sich das alles selbst beigebracht. Und sie ist jetzt die Sekretärin des Botschafters, des spanischen Botschafters in Wien. Und nach der Arbeit geht sie nach Hause und guckt YouTube, um sich weiter zu formieren. Also über Ludwig der 14., über alle möglichen Themen, um sich weiter zu bilden, allein. Und als ich mit Anne-Marie in Wien war, haben wir im Café Landmann am Ring gesessen und ich habe gefragt, wie ich alle Mädchen gefragt habe, hast du ein Regret im Leben? Und sie sagte, ja, ich wäre gern da gewesen, und sie hat mit dem Finger auf die Universität gegenüber gezeigt. Und das hat mir so leid getan, so eine sehr intelligente Frau und voller Energie, die das nicht machen konnte. Und wenn man sieht, die bürgerlichen Kinder, die gepusht sind mit Nachhilfeunterricht und die wollen nicht oder die können nicht, aber die müssen, das geht nicht, die dürfen. Also ich weiß, in Frankreich in die Ende der 60er war ein métier manuel, also eine handwerkliche Arbeit, Beruf, war in den bürgerlichen Familien das Letzte. Meine Mutter sagte, ja, warum nicht? Und das war unglaublich fast transgressiv. Also ein Notar, der Sohn musste auch Notar, und der Arzt wollte, dass der Sohn auch Arzt ist und der Zahnarzt und so weiter. Ja, das ist eine große Ungerechtigkeit.
Pascal Hugues hat das Buch dem Andenken ihrer Mutter gewidmet, einer emanzipierten Frau, die das Anderssein von Menschen achtete und sich für jede einzelne Person interessierte.
Meine Eltern sind gestorben, meine Onkel und Tanten sind gestorben, meine Großeltern sind gestorben. Ich habe nur meinen Bruder in Straßburg und es ist ein Geschenk, dieses Buch. Ich habe jetzt plötzlich 12 Freundinnen, ja, die ich natürlich jedes Mal besuchen werde. Und da ist ein durch dieses Arbeit, die wir zu dieses Treffen und dieses ist ein richtiger Bund, das uns verbindet. Und das ist ja wunderbar, wenn ein Buch noch solche Nachbeben hat.
Bei der französischen Buchpremiere standen die ehemaligen Schülerinnen der Mädchenschule Sainte-Madeleine in Straßburg gemeinsam auf der Bühne. Ein besonderer Moment für alle. Einen Abend lang war der Alltag unterbrochen. Das Buch ist in der Welt und ihre gemeinsame Geschichte für jede und jeden lesbar. Fotos und das Poesiealbum, dieser, wie Pascal Hugues sagt, kitschige Talisman, waren der Auslöser für Gespräche, die im Buch zu wundervollen Einzelporträts verwoben wurden. Und mit dem Coup de cœur von Sigrid bleiben wir jetzt noch einen Moment länger in Straßburg.
Vor bald 4 Jahrzehnten hat die Schriftstellerin und Malerin Barbara Honigmann einen, wie sie sagt, dreifachen Todessprung ohne Netz vollzogen, indem sie mit ihrem Mann aus der DDR nach Frankreich übersiedelte, in einen fremden Sprachraum eintrat und zu einer ihren Glauben praktizierenden Jüdin wurde. 1984, als sie in einem Migrantenviertel von Straßburg ankam, sah es zunächst so aus, als würde die heruntergekommene Rue Edel nur ein Durchgangsort bleiben. Aber Barbara Honigmann wollte nicht mehr weg von dort. Bis heute. Wunderbar leicht erzählt sie in dem Buch Chronik meiner Straße vom Heimischwerden in Straßburg. Unverschämt jüdisch, so heißt ihr neues Buch, besteht größtenteils aus Reden. Der Anlass dafür waren Auszeichnungen, die Barbara Honigmann in den letzten 20 Jahren erhalten hat. Einen Literaturpreis anzunehmen, der den Namen der katholischen Schriftstellerin Elisabeth Langgässer trägt, war eine echte Herausforderung. Dem schön geredeten inneren Exil der Langgässer setzt Barbara Honigmann Reflexionen über das Lernen entgegen. Für sie ist es die einzige Tradition, die ein jüdisches Zugehörigkeitsgefühl stiftet. Barbara Honigmann denkt über Langgässers jüdischen Vater nach. In anderen Texten über die Schmach der Konversion, über Langeweile in Synagogen oder die jüdische Renaissance nach dem Krieg in Israel und den USA. Und immer findet sie einen Weg, den Blick weg von der Kritik hin zu Persönlichkeiten zu lenken, deren Denken und Freiheitsverständnis etwas in uns öffnet. Die Dichterin Ricarda Huch zählt unbedingt dazu. Die Textsammlung Unverschämt jüdisch, das ist mein Coup de cœur.
Aus Straßburg bewegen wir uns nicht so schnell weg, denn in der nächsten Ausgabe von Literamour sprechen wir mit dem Arzt und Schriftsteller Nils Trede. Er lebt seit 1996 in Frankreich und publiziert auf Französisch wie auf Deutsch.
Bis dahin, gute Tage und anregende Lektüre. À la prochaine, sagen Sigrid Brinkmann und
Clarisse Gosset.